Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 30. Juli. Wir lesen aus dem zweiten Buch Chronik die Kapitel 26 bis 28 aus der Übersetzung Neues Leben. Usia herrscht in Juda. Danach krönte das ganze Volk von Juda Amasjas 16-jährigen Sohn Usia zum nächsten König. Nach dem Tod seines Vaters eroberte Usia die Stadt Elat für Juda zurück und baute sie wieder auf. Usia war 16 Jahre, als er König wurde, und er herrschte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jecholja, sie stammte aus Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amasja. Usia suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Er erklärte den Philistern den Krieg und riss die Stadtmauern von Gat, Jabne und Aschdod nieder. Dann gründete er im Gebiet von Aschdod und in anderen Landesteilen der Philister neue Städte. Gott half ihm nicht nur im Krieg gegen die Philister, sondern auch in den Kämpfen mit den Arabern von Gurbal und in den Kriegen gegen die Meoniter. Selbst die Ammoniter mussten Usia Tribut zahlen. Sein Ruhm drang bis nach Ägypten, so mächtig wurde er. Usia ließ in Jerusalem Türme bauen, und zwar am Ecktor, am Taltor und am Winkel in der Stadtmauer. Außerdem legte er Festungen in der Wüste an und ließ zahlreiche Zisternen graben, weil er große Viehherden im Gebirge und in den Ebenen hielt. Er liebte den Ackerbau und beschäftigte viele Bauern und Weingärtner, sowohl in den Bergen als auch am Karmel. Usia besaß ein einsatzbereites Heer mit mehreren Einheiten gut ausgebildeter Kämpfer. Das Heer war von dem Schreiber Jehiel und seinen Gehilfen Maaseja aufgestellt worden. Sie unterstanden dem Befehl Hananjas, eines Heerführers des Königs. Die Krieger wurden von 2600 führenden Männern ihrer Sippen befehligt. Das Heer war 307.500 Mann stark, alles ausgesuchte Kämpfer, die bereit waren, den König gegen jeden Feind zu verteidigen. Usia rüstete das ganze Heer mit Schilden, Speeren, Helmen, Schuppenpanzern, Bogen und Schleudersteinen aus. Er ließ in Jerusalem kunstvolle Wurfmaschinen bauen und aufstellen, um damit Pfeile und Steingeschosse von den Türmen und Ecken der Stadtmauern abzuschießen. Sein Ruhm breitete sich immer weiter aus, denn ihm wurde auf wunderbare Weise geholfen, sodass seine Macht wuchs. Usias Sünde und Bestrafung. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig, und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Priester Asaja folgte ihm mit 80 Priestern des Herrn, alles mutige Männer. Sie traten König Usia entgegen und sagten: »Es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden. Das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre einbringen.« Da wurde Usia, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf die Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aussatz aus. Als der hohe Priester Asaja und die anderen Priester das sahen, jagten sie ihn hinaus. Der König selbst beeilte sich, hinauszukommen, weil der Herr ihn bestraft hatte. Und so litt König Usia an Aussatz, bis er starb. Er lebte völlig isoliert, ausgeschlossen aus dem Haus des Herrn. Sein Sohn Jotham war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Alle weiteren Ereignisse während der Herrschaft Usias wurden von dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos, beschrieben. Schließlich starb Usia, und weil er Aussatz gehabt hatte, wurde er bei seinen Vorfahren in einem Feld neben der Grabstätte für die Könige begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Jotham König. Jotham herrscht in Juda. Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jerusha, die Tochter Zadoks. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Usia. Doch Jotham drang nicht in das Haus des Herrn ein. Das Volk aber handelte weiterhin gottlos. Jotham baute das obere Tor am Haus des Herrn wieder auf und ließ auch die Stadtmauer am Ophel instand setzen. Er baute Städte im Gebirge von Juda und errichtete Festungen und Wehrtürme in den Waldgebieten. Jotham führte Krieg gegen den König der Ammoniter und besiegte ihn. In jenem Jahr erhielt er von den Ammonitern 100 Talente Silber, 10.000 Sack Weizen und 10.000 Sack Gerste. Auch im nächsten und übernächsten Jahr brachten sie ihm diese Gaben. König Jotham wurde so mächtig, weil er darauf achtete, nach dem Willen des Herrn, seines Gottes, zu leben. Die übrigen Ereignisse während Jotams Herrschaft, einschließlich seiner Kriege und anderer Taten, sind im Buch der Könige Israels und Judas beschrieben. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Als er starb, wurde er in der Stadt Davids begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ahas König. Ahas herrscht in Juda. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn gefiel, wie sein Stammvater David es getan hatte. Stattdessen folgte er dem Beispiel der Könige Israels und ließ Bilder für den Baalsgottesdienst anfertigen. Er brachte im Tal Ben-Hinnom Opfer dar und opferte sogar seine eigenen Söhne im Feuer, wie es den abscheulichen Praktiken der Völker entsprach, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Vor den Höhenheiligtümern, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum brachte er Opfer dar und verbrannte Weihrauch. Deshalb ließ der Herr, sein Gott, es geschehen, dass der König von Aram ihn besiegte und viele Angehörige seines Volkes ins Exil nach Damaskus verschleppte. Auch der König von Israel errang einen Sieg über Ahas und fügte seinem Heer hohe Verluste zu. An einem einzigen Tag tötete Pekach, der Sohn Remaljas, 120.000 tapfere Männer aus dem judäischen Heer, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, verlassen hatten. Danach tötete Sichri, ein Krieger aus Ephraim, den Königssohn Maaseja, den Palastverwalter Asrikam und Elkana, die rechte Hand des Königs. Das israelitische Heer nahm 200.000 Frauen und Kinder aus Juda gefangen, machten reiche Beute und brachte sie nach Samaria. Doch als das Heer heimkehrte, kam ihnen Oded entgegen, ein Prophet des Herrn, der in Samaria war, und sagte: Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, war zornig auf Juda und hat euch deshalb den Sieg geschenkt. Aber die Gewalt, mit der ihr sie bekämpft habt, schreit zum Himmel. Und nun wollt ihr diese Leute aus Juda und Jerusalem zu euren Sklaven machen. Bedenkt eure eigene Schuld vor dem Herrn, eurem Gott. Hört auf mich und lasst die Gefangenen, die ihr von euren Brüdern mitgebracht habt, frei. Denn nun hat sich der Zorn des Herrn gegen euch gerichtet. Einige der führenden Männer Ephraims, Asaja, der Sohn Johanans, Berechja, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Schallums und Amasa, der Sohn Hatlais, traten denen, die aus der Schlacht heimkehrten, in den Weg. »Ihr dürft die Gefangenen nicht hierher bringen«, erklärten sie ihnen. »Dadurch würden wir schuldig vor dem Herrn, und ihr würdet unsere Sünden und unsere Schuld noch größer machen. Unsere Schuld ist schon groß genug«, und der Zorn des Herrn hat sich bereits gegen Israel gerichtet. Da ließen die Krieger die Gefangenen frei. Vor den Augen der Anführer und des ganzen Volkes gaben sie die Beute heraus. Dann traten die erwähnten Männer vor und verteilten Kleidung aus der Beute an jene Gefangenen, die nackt waren. Sie gaben ihnen Kleider und Schuhe und zu essen und zu trinken, und sie versorgten ihre Wunden mit Öl. Alle, die zu schwach waren, setzten sie auf Esel und brachten die Gefangenen dann zurück zu ihren Verwandten, nach Jericho, der Palmenstadt. Danach kehrten sie nach Samaria zurück. Ahas schließt den Tempel. Zu dieser Zeit bat König Ahas von Juda den König von Assyrien um Hilfe. Das Heer von Edom war erneut in Juda eingefallen und hatte Gefangene gemacht, und die Philister hatten Städte in Gebirge und im Südland von Juda überfallen. Sie hatten bereits Bet-Shemesh, Ajalon, Gederot und Socho, jeweils mit den umliegenden Ortschaften, sowie Timna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Dörfern erobert und besetzt. Der Herr demütigte Juda wegen König Ahas von Juda, weil dieser nichts gegen das gottlose Verhalten seines Volkes unternommen hatte und dem Herrn untreu geworden war. So zog auch König Tiglath-Pileser von Assyrien gegen ihn herauf und bedrängte König Ahas, statt ihm zu helfen. Ahas hatte das Haus des Herrn, den Königspalast und auch die Häuser seiner führenden Männer geplündert und alles dem König von Assyrien übergeben. Doch auch das half ihm nichts. In seiner Bedrängnis verhielt sich König Ahas sogar noch treuloser gegenüber dem Herrn. Er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn besiegt hatten, denn er sagte sich: Diese Götter haben den Herrschern von Aram geholfen, also werden sie auch mir helfen, wenn ich ihnen opfere. Doch er beschwor nur seinen eigenen Untergang und den Niedergang ganz Israels herauf. Ahas nahm die Geräte aus dem Haus Gottes und zerschlug sie. Er schloss die Tore vom Haus des Herrn und stellte an allen Ecken Jerusalems eigene Altäre auf. In allen Städten Judas ließ er Höhenheiligtümer errichten, auf denen anderen Göttern Rauchopfer dargebracht wurden. So erregte Ahas den Zorn des Herrn, des Gottes seiner Vorfahren. Alle weiteren Ereignisse während seiner Herrschaft sind im Buch der Könige Judas und Israels beschrieben. Als Ahas starb, wurde er in Jerusalem begraben, aber nicht in den Königsgräbern von Israel. Nach ihm wurde sein Sohn Hiskia König. Wir lesen aus dem Römerbrief Kapitel 13 aus der Übersetzung Das Buch. Als Christ in der Gesellschaft. Jeder Einzelne soll sich den übergeordneten Autoritäten unterordnen. Es gibt ja keine öffentliche Ordnungsmacht, die ihren Ursprung nicht letztlich bei Gott hat. Ja, selbst die gegenwärtig herrschenden Mächte sind von Gott an ihre Stelle gesetzt. Daraus folgt dann auch, wer sich gegen solch eine staatliche Autorität stellt, der stellt sich damit im Grunde auch der von Gott gegebenen Ordnung entgegen. Und die, die sich so gegen den Staat auflehnen, müssen dann auch das entsprechende Gerichtsurteil auf sich nehmen. Denn die Regierenden sind ja nicht als Abschreckung für gute Taten gedacht, sondern für die Bösen. Wenn du also nicht willst, dass du dich vor ihrer Autorität fürchten musst, dann tu das Gute, dann wirst du auch ihre Anerkennung gewinnen. Denn auch die staatliche Macht ist eine von Gott für dich eingesetzte Dienerin, die das Gute befördern soll. Wenn du aber etwas Böses tust, dann solltest du dich in der Tat fürchten, denn sie trägt nicht ohne Grund das Schwert. Ja, der Staat ist ein Diener Gottes und soll dem, der Verbrechen begeht, als Vergeltung die gerechte Strafe zukommen lassen. Deshalb ist es allgemein notwendig, sich diesen Gewalten unterzuordnen, und zwar nicht nur dann, wenn eine Strafe droht, sondern auch darum, damit du ein reines Gewissen haben kannst. Aus diesem Grund bezahlt ihr ja auch die vollen Steuern. Die damit bezahlten Staatsbeamten sind auf ihre Weise auch Diener Gottes, die ständig mit diesen Aufgaben befasst sind. Gebt also allen das, was ihnen zusteht: dem Steuerbeamten die Steuer, dem Zollbeamten den Zoll, dem, der Ehrfurcht verlangen kann, diese Ehrfurcht, und dem, der Respekt erwartet, diesen Respekt. Liebe ist das Ziel. Ja, seid niemandem irgendetwas schuldig. Die einzige Schuld, die euch immer begleiten wird, ist diese: einander in Liebe zu begegnen. Denn wer seinem Mitmenschen mit Liebe begegnet, der hat damit das Gottesgesetz schon vollständig erfüllt. Denn die Aussagen in Gottes Buch: Du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst das Eigentum anderer nicht begehren und was es sonst noch für Gebote gibt, sie gehen alle letztlich auf dieses eine Gebot zurück: Du sollst deinen Nächsten so lieben, wie du dich selbst liebst. Diese echte Liebe tut ja dem Mitmenschen auf keinen Fall etwas Böses an. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gottesgesetzes. Der Tag ist nahe. Tut all dies, weil ihr genau wisst, in welcher besonderen Zeit wir leben. Denn die Stunde ist ja schon gekommen, in dem ihr endlich aus dem Schlaf aufwachen solltet. Ja, unsere endgültige Erlösung ist jetzt schon näher herangerückt als damals, als wir zum ersten Mal unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Die Nacht ist schon weit vorgerückt, der neue Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns also die Lebensweisen hinter uns lassen, die zur Dunkelheit gehören, und lasst uns die Werkzeuge in die Hand nehmen, die zum Tag gehören. Lasst uns unser Leben so führen, wie es sich für den helllichten Tag gehört, Also nicht in Fressorgien und Saufgelagen und auch nicht in allen möglichen Bettgeschichten und Ausschweifungen, nicht im Streit oder in eifersüchtigen Rangeleien, sondern schlüpft sozusagen in den Herrn, den Messias Jesus, wie in eine Kleidung hinein. Und trefft dabei keine Vorkehrungen für euren Egoismus, um das zu tun, was euren Begehrlichkeiten entgegenkommt. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir Psalm 23. Gott selbst ist mein Hirte. Ein Gotteslied von David. Der Herr, mein Hirte ist er. Nichts wird mir fehlen. Auf grünen Wiesen lässt er mich lagern, zu stillen Wassern führt er mich. Neue Kraft schenkt er meiner Seele. Er führt mich auf der Spur der Gerechtigkeit getreu seinem Namen. Gehe ich auch durch die Nacht schwarze Schlucht, fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist mit mir unterwegs. Dein Stock, dein Stab, sie geben mir Zuversicht. Du deckst vor mir einen Tisch direkt vor meinen Gegnern. Du salbst meinen Kopf mit triefendem Öl. Mein Becher ist randvoll. Nur Gutes und Freundlichkeit werden mich begleiten mein Leben lang. Und wohnen darf ich im Haus des Herrn bis in die fernsten Tage. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche Kapitel 20, Vers 11. Schon ein Kind erkennt man an seinen Taten, daran, ob sein Verhalten ehrlich und richtig ist.